wie ist der Mensch? Mhm. Wie kommunikationsfreudig, motivationsfreudig? Das ist auch etwas, was ich an mich selber als Auftrag immer wieder mitnehme.
Mein heutiger Gast ist Andreas Achreiner, Geschäftsführer der BBU, der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen. Seine Organisation hat enorme Bedeutung für unser Land. Mit Expertise und Haltung meistert die BBU die tägliche Herausforderung, tausende Menschen, die Schutz in Österreich suchen, zu versorgen, zu beraten und zu unterstützen. Herzlich willkommen bei Leaders of Transformation, dem Podcast für die volle Schubkraft in deinem Unternehmen. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Los geht's. Andreas, es ist mir ein Riesenglück, eine große Ehre. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst. Erzähl ganz kurz, vielleicht, wofür bist du verantwortlich? Was ist deine Rolle gerade?
Danke für die Einladung, Alexander.
Sehr gern, danke fürs Kommen.
Ich bin für zwei große Themen in Österreich zuständig. Das erste ist, für das Erstankommen der Flüchtlinge in Österreich zu sorgen, das Ankommen zu organisieren, bis hin zur Rechtsberatung, Rückkehrberatung. Dreiskirchen kennt jeder. Die zweite Aufgabe, die ich habe, ich bin seit 2022 auch Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung für die Ukraine. Also nochmals ein großes Thema, wo Menschen schon selbstständig leben können und wo man auch unterstützen muss, dass sie noch selbstständiger werden.
Lass uns vielleicht speziell auf deine schon bemerkenswerte Rolle als Geschäftsführer, als CEO der BBU sprechen. Wie ist das entstanden? Wann hast du da losgelegt? Ich glaube, du bist ja so etwas wie der Gründer oder Mitgründer von der Organisation.
Es werden im Jänner genau 6 Jahre. Mhm. Und zwar, ich denke noch immer an Weihnachten 2019, wo ich den Anruf vom damaligen Innenminister Beschon, also ich wurde in der Übergangsregierung bestellt, kam, dass ich den Job habe. Und ich bin da wirklich hineingesprungen und habe eigentlich fast wie ein Startup aufgebaut. Aus 6 Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Reise mitgenommen. Und das war eine Herausforderung.
Wir sind im Podcast Leaders of Transformation, deswegen lass uns vielleicht auch auf diesen Moment speziell schauen, weil das ist besonders spannend, dass du 6 Organisationen, Firmen da zusammengebracht hast. Was waren da die größten Herausforderungen? Worauf hast du geachtet? Was war dir wichtig?
Also ich sage jetzt mal, als Jurist und als Kaufmann ist es eigentlich relativ einfach, technisch so einen Bereich zu begleiten. Noch herausfordernder war, Mitarbeiterinnen aus verschiedensten Organisationen mitzunehmen, von der Diakonie beginnend über die Caritas bis Mitarbeiterinnen aus dem BMI. Jeder wurde dort anderweitig sozialisiert, hat eine andere Unternehmenskultur. Hier eine gemeinsame Unternehmenskultur herauszuarbeiten, war, glaube ich, die größte Herausforderung. Also sprich, an das Herz zu appellieren und weniger an die technischen Effekte einer Fusionierung.
Wie hast du im Team, wie hast du bei den Führungskräften, auch einmal sage ich jetzt, das ist gemeinsame Ziel, wofür die BBU da ist, wie hast du das etabliert, wie hast du den Menschen, ja, dem Team auch gesagt, da geht's jetzt hin, das ist das, was jetzt unser neuer Auftrag ist, weil die Firma hat ja davor die Organisation nicht gegeben in dieser Form.
Das ist richtig. Also der erste Weg war mal, bevor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt unter das Dach der BBU übergeführt wurden, hier schon einmal konkret Gespräche zu führen. Ihnen zu erzählen einmal, wer ist der Andreas Achreiner? Weil ich glaube, ein Startup, das was wirklich bei Null beginnt, hängt sehr, sehr eng an der Person. Ihnen zu erzählen, worum geht's mir? Es ist zwar eine Organisation, die zu 100% der Republik Österreich gehört, und das wurde wahrscheinlich von einer oder anderen Organisation eher skeptisch gesehen. Es wurde skeptisch gesehen, hier die Mitarbeiterinnen zu begleiten und zu überzeugen, dass man nichts Böses will, sondern ganz im Gegenteil, für die Menschen da sein, das braucht Gespräche. Und das ist das Wichtigste, was dann am Ende des Tages in einer starken Mission, in einer gemeinsamen Mission münden muss.
Wir können immer wieder darauf eingehen. Aber es hat sich ja vielleicht auch, was euch auszeichnet, dass ihr eben reagiert auf die Anzahl an Menschen, die zu uns kommen, die nach Österreich kommen. Und ich glaube, das hat ja, oder das fordert euch immer wieder, und das hat ja gerade zum Start doch extrem gefordert, weil sehr schnell sich da sehr viel verändert hat. Wie habt ihr darauf reagiert? Was war dein Eindruck? Wie habt ihr das gemeistert?
Ich würde mal sagen, wir sind ein Startup in den letzten 6 Jahren, das was von einer Herausforderung, ich möchte jetzt nicht immer das Wort Krise verwenden, in die andere hineingetapst ist. Zuerst war Corona, dann kam die große Flüchtlingsbewegung 22, einerseits mit mehr Asylwerberinnen, andererseits die Vertriebenen aus der Ukraine. Und jetzt sinken die Zahlen, die nächste Herausforderung, Personalabbau. Mhm. Und das heißt, ein starkes Commitment zwischen der Geschäftsführung, zwischen dem Auftraggeber, der Republik Österreich und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ganz klar und transparent zu kommunizieren, was man macht.
Mhm. Du hast losgelegt, wann hast du den Eindruck gewonnen, parallel zu all diesen Herausforderungen und Krisen, ihr seid auf einem guten Weg, das kann funktionieren. Woran hast du es auch festgemacht oder vielleicht auch kleine Erfolge gefeiert als Team und miteinander?
Ich habe das eigentlich schon gespürt, nachdem wir operativ unsere Tätigkeit aufgenommen haben. Das war mit der ersten Leistung die sogenannte Grundversorgung, also Essen, Schlafen, Trinken, medizinische Versorgung, die wir von einem Schweizer Unternehmen übernommen haben, der OAS. Das war im Dezember 21. Da wusste ich an dem Tag, wo wir das von der Vorgängerorganisation übernommen haben, es hat funktioniert. Mhm. Wir haben das so festgemacht, ganz einfach. Jede Asylwerberin, jeder Asylwerber hatte sein Semmerl in der Früh auf dem Tablett, seinen Kaffee. Es hat ihm an nichts gemangelt. Und somit hat das funktioniert. Die Mitarbeiter hatten ein gemeinsames Ziel, auf das sie hingearbeitet haben, und das ist aufgegangen.
Du hast vorher gesprochen von verschiedenen Hintergründen, weil selbst aus verschiedenen Organisationen gekommen. Wieso hast du den Eindruck gehabt, oder wie ist es dir gelungen, dann auch vielleicht auch wirklich diese Interessen immer wieder zusammenzuführen? Weil wahrscheinlich gibt es, so wie du das gesagt hast, Caritas und Diakonie und öffentliche Einrichtung. Und was hast du gemacht, dass das so starkes Zusammenhalt gemeinsam entstanden ist?
Vielleicht noch einen Satz, warum es diese unterschiedlichen Zugänge gab. Zuerst waren das großteils soziale Organisationen, die diese Tätigkeiten, die Rechtsberatung, die Rückkehrberatung, das Dolmetschwesen, da waren Menschen aus sozialen Organisationen, die natürlich mit einem gewissen Vorbehalt hineingegangen sind, weil plötzlich der Bund das selber übernimmt. Der Bund macht ja auch das Asylverfahren. Bekommt jemand Asyl oder bekommt er kein Asyl? Da hat es eine gewisse Skepsis gegeben. Und das aufzulösen, die Rechtsform der GmbH gibt dem Geschäftsführer hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben einen Auftrag, das zu tun, das gut zu tun. Und das, wie wir es tun, ist vielfach uns überlassen. Verstanden. Und an diesem Wie habe ich versucht, auch unsere Mission festzumachen mit zwei Begriffen, Menschenrechte und Menschenwürde. Und es gibt eigentlich keine zwei schöneren Begriffe für ein Unternehmen in unserem Bereich, an dem man das festmachen kann. Und wo man auch immer wieder mal draufschauen kann, ist man auf dem richtigen Weg.
Jetzt neudeutsch-denglisch würde man ja vom Purpose sprechen. Da ihr habt einen beeindruckenden, merkt man das wahrscheinlich auch in dem, wie deine Leute, dein Team miteinander tut?
Das merkt man insbesondere bei einem jungen Unternehmen, das was sofort mit einer Krise hineinstartet, Corona. Ich habe von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich nur gehört, was kann ich zusätzlich machen? Und nie, warum muss ich es machen? Und das zeigt, diese Vorarbeit, das Thema Menschenrechte, Menschenwürde in der Mission ist gut aufgegangen ab dem ersten Tag.
Andreas, nur damit unsere Zuhörerinnen ein Gefühl haben, welche Bedeutung auch deine Rolle und das ganze Unternehmen hat, vielleicht erzählst du kurz, wie viele Mitarbeiterinnen in etwa du hast zu, sage ich, Krisenzeiten und gleichzeitig auch ungefähr, wie viele Menschen ihr unter anderem versorgen dürft und könnt.
Also wir haben in der Hauptphase 22, wo die Ukraine-Krise leider Gottes vom Zaum gebrochen wurde, wo die Asylkrise in der Höchstphase war, haben wir rund 12.000 Menschen täglich in unseren Einrichtungen betreut. Wir reden hier von der Bundesgrundversorgung. Nachdem Österreich sich bekannt hat, dass das Asylverfahren in Österreich stattfindet, sind die Länder dann zuständig. Aber täglich von 12.000 Menschen sind wir ausgegangen. Mhm. Zusätzlich noch die Rechtsberatungen, Rückkehrberatungen. Wir hatten dort zu dem Zeitpunkt rund 1.400 Mitarbeiterinnen. Heute sind wir bei rund 1.200 Klientinnen, die wir betreuen in unseren Einrichtungen des Bundes. 1.200 gegenübergestellt von insgesamt 800 Mitarbeiterinnen. Wieder das Gesamtpaket, Rechtsberatung, Rückkehrberatung, Grundversorgung, Verwaltung bis hin zum Dolmetschwesen. Also auch, was sich hier entwickelt hat und was hier auch wieder entsprechend ich mag den Begriff Abbau nicht, wo man sich von Menschen wieder verabschieden musste, die einen tollen Job gemacht haben, die nichts dafür können.
Weil es Teil der Art ist, wie ihr als Firma funktioniert, als Unternehmen.
Unser Auftrag, Fluchtbewegungen passieren in Wellen und genauso haben wir auch unseren Auftrag zu sehen und brauchen hier mehr Mitarbeiterinnen und weniger Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, das ist auch ein Element, wo man immer wieder draufschauen muss, hier auch den Abbau gut zu begleiten, dass man die Mitarbeiterinnen auch wieder bekommt, wenn man sie wieder braucht.
Andreas, du hast da viele große und kleine Entscheidungen. Wie gehst du mit Entscheidungen um? Wie kriegst du die auf die Reihe? Wie priorisierst du da auch?
Ich glaube, das erste Wichtige einer Führungskraft in so einer komplexen Tätigkeit ist, einmal davon auszugehen, dass man nicht alles selber kann und auch nicht können muss. Ich bin studierter Jurist, habe eine kaufmännische Ausbildung noch zusätzlich und man hat natürlich den Überblick. Aber man ist nicht der bessere Buchhalter, man ist nicht die bessere Sozialbetreuerin, man ist nicht die bessere Rechtsberaterin, das könnte man als Jurist auch glauben, sondern Vertrauen in die eigenen Mitarbeiterinnen zu haben und auch in deren Führungskräfte. Und ich habe tolle Führungskräfte und der große Vorteil einer ausgelagerten Gesellschaft ist, dass man hier auch die Möglichkeit hat, sich seine Führungskräfte auszusuchen. Und das, wenn man jemanden aussucht, habe ich das Vertrauen und dann bringt man das auch auf die Reihe.
Worauf schaust du? Also welche Eigenschaften oder wann hast du das Gefühl, jemand mit dem oder mit dem arbeitet ihr gut zusammen oder miteinander? Was zeichnet tolle Leute aus in deinem Umfeld, in deinem Unternehmen? Ob das Führungskraft oder Mitarbeiterin ist gar nicht wichtig, aber einfach, was zeichnet die aus?
Ich glaube prinzipiell, dass in unserem Umfeld die Ausbildungen wichtig sind. Ich glaube, über das braucht man nicht reden. Wichtiger ist es, wie ist der Mensch? Wie kommunikationsfreudig, motivationsfreudig? Das ist auch etwas, was ich an mich selber als Auftrag immer wieder mitnehme. Kommunikation und Motivation meiner Mitarbeiterinnen, meiner Führungskräfte. Das verlange ich auch von meinen Mitarbeiterinnen beziehungsweise von den Führungskräften noch mehr. Dass sie integre Persönlichkeiten sind. Gerade in einem Umfeld, wo wir es mit Menschen zu tun haben, die es auf ihrem Weg auf der Flucht schwerer nicht haben können, ist es umso wichtiger, dass man denen ein ehrliches Bild gibt. Kein sozialromantisches, sondern ein Bild, was den Menschen auch die Möglichkeit gibt, A, anzukommen, B, aber auch zu wissen, wie geht es mit mir weiter. Asylgründe müssen vorhanden sein und da muss ich ja immer wieder drauf eingehen. Deswegen ist es so wichtig, dass ich hier integre Persönlichkeiten, die keine Geschichten erzählen. Ganz genauso wichtig auch den anderen Stakeholdern gegenüber. Wir verwalten Steuergelder. Also die Ethik ist ganz was Wichtiges. Die Regeltreue ist was ganz Wichtiges, dass ich auch weiß, in welchem Umfeld ich bin und damit auch umgehen kann. Und was 22 und 23 gezeigt haben, wir haben oft nicht lange Zeit, Entscheidungen zu treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen, Entscheidungsfreudigkeit. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte, die man sowohl für Mitarbeiterinnen, aber umso mehr für Führungskräfte in unserem Umfeld mitnehmen kann.
Bei jemandem wie dir, der ja viel Erfahrung hat, der dieses Unternehmen jetzt mit aufgebaut hat und so toll entwickelt hat, gibt es trotzdem Momente, wo du das Gefühl hast, du hast das falsch gemacht, aber du hast du im Rückblick, du würdest Dinge vielleicht anders machen oder hast, mir geht es gar nicht so sehr um die Sache an sich, Andreas, mir geht es sehr stark um das Muster, damit Menschen, Führungskräfte da draußen sich jetzt von jemandem, von dir abschneiden können und das vielleicht vermeiden können. Ja.
Ich glaube, was ich, da möchte ich ein bisschen auf den Begriff Startup draufschauen. Ja. Ich habe mit einem Kernteam begonnen in diesem Vorbereitungsjahr, wo wir die ganzen Betriebsübergänge bearbeitet haben. Da hat man dazu geneigt, sehr viel selber zu machen. Dieses Loslassen, den richtigen Zeitpunkt zu finden, als Führungskraft loszulassen und zu sagen, das können andere vielleicht sogar noch besser. Man muss nicht alles selber machen, sondern man muss nur das Vertrauen haben, dass es die Menschen gut machen, denen man Dinge übergibt, delegiert und ihnen auch dann vertrauen. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft, die man jeder Führungskraft mitgeben kann.
Nächsten Donnerstag erfährst du von Andreas, wie er 6 verschiedene Unternehmen zusammengeführt hat und eine verbindende Kultur geschaffen hat, die die BBU heute auszeichnet und ihre Mission wirkungsvoll umsetzt. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald.